Vielleicht weißt du, was eine Investition ist. Eine Investition ist eine Aufwendung, die du jetzt betreibst, um irgendwann in der Zukunft einen Nutzen davon zu haben. Schön, dass du dir den Vortrag von den Paarweiseabenden runtergeladen hast oder jetzt anhörst. Das ist auch eine Investition, die du, die ihr jetzt in eure Ehe investiert. Eine Aufwendung an Zeit, vielleicht auch an Mut, Dinge anzusprechen, an Kraft und auch an Liebe. Wir wünschen euch und wir beten für euch, dass das zum Segen und zum Nutzen für die Zukunft eurer Ehe wird. Viel Spaß miteinander. Du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause, machst die Tür auf, legst den Schlüssel auf das Schuhregal und deine Frau begrüßt dich mit dem Satz: Wo kommst du denn jetzt her?
Und wieder eine andere Facette lässt mich denken: Wie denkt sie über mich, dass sie mir scheinbar nicht glaubt, dass ich so schnell wie möglich gekommen bin? Denkt sie, ich habe es lieber mit anderen zu tun als mit ihr? Das wiederum lässt mich fragen: Was habe ich denn dazu beigetragen, dass sie so von mir denkt? Habe ich sie gar verletzt oder enttäuscht, dass sie so von mir denkt? Oder ist es vielleicht einfach was in ihrer Biografie, in ihrer Geschichte, was immer wieder dadurch ausgelöst wird, wenn ich mich verspäte? Ich könnte jetzt zurückschießen, mich verteidigen, aber ich muss das nicht. Es liegt nun in meiner Hand, die Situation zu eskalieren oder Vergebung zu leben. Weder der Vater im Himmel wird den nächsten Satz für mich sprechen, noch sonst irgendeiner. Es kommt jetzt alles auf mich an. Aber der Vater im Himmel kann und wird mir helfen, vergebend zu leben, wenn ich es ihm gestatte. Es liegt nun in meiner Hand. Ich kann die Situation eskalieren oder ich kann Vergebung leben. Ich kann meinem lustlosen inneren Schweinehund das Mandat erteilen, den nächsten Satz zu sprechen, oder ich gestatte dem Vater im Himmel, mich noch einen Moment zu prägen, bevor ich meinen ersten Satz spreche. Ihr merkt, es geht mir heute Abend nicht einfach nur darum, über Vergebung zu sprechen, als ein Akt, wenn mal was schiefgegangen ist. Es geht mir eigentlich um ganz was anderes, um viel mehr, wie ich denke. Das ist auch ein Teil. Aber es geht mir darum, was mir in der letzten Zeit persönlich wichtig geworden ist. Nämlich mir Vergebung als einen Lebensstil anzueignen. Wirklich vergebend zu leben. Und darum auch dieses Thema Vergebung leben und nicht nur einfach Vergebung praktizieren. Vergebung da tun, wo mal was schiefgegangen ist. Sondern es wirklich als einen Lebensstil zu kultivieren und als einen Lebensstil zu pflegen. Mein Satz zu Hause war: Schatz, wo kommst du denn jetzt erst her? Der mir das Leben schwer gemacht hat. Ich möchte euch einfach 5 Minuten Zeit geben, mal in aller Stille zu überlegen, welche Sätze haben euch eigentlich in der letzten Zeit in eurer Beziehung das Leben nicht unbedingt leicht gemacht, sondern vielleicht sogar wehgetan. Und warum? Geht einfach mal so 5 Minuten mit euch und euren Gedanken in die Vergangenheit spazieren. Ich habe mich als erstes gefragt, warum will ich eigentlich vergeben? Ich meine, es gäbe ja verschiedene Möglichkeiten, auf so eine Situation zu reagieren. Warum will ich eigentlich vergeben? Ist es meine Tradition, weil ich so groß geworden bin? Oder was ist eigentlich der Grund? Ich könnte ja zum Beispiel auch auf die Situation zu Hause so reagieren, dass ich mir überlege, wenn meine Frau mich so begrüßt, fällt mir schon auch noch was ein, wie ich sie an anderer Stelle begrüßen kann. Und es sollten vielleicht auch noch so ein paar Zinsen obendrauf sein, damit sie so einen kleinen Lerneffekt auch erlebt und sich bessert. Und dann wird es bestimmt beim nächsten Mal besser. Man könnte so reagieren, ich könnte so reagieren. Die Frage ist nur, wie lange das unsere Beziehung mitmacht. Und ich laufe natürlich bei so einem Verhalten auch Gefahr, dass sie sagt, ich muss ja gar nichts lernen. Das muss er lernen. Also zahle ich es ihm heim und wieder mit ein bisschen Zinsen, damit er das auch lernt. dass ich gar nichts lernen muss, dass er eigentlich falsch ist. Und dann türmt sich das so zu einem Zinseszinsmodell auf. Und das, vermute ich mal, wird auf Dauer nicht gut gehen. Das hält keine noch so gute Beziehung aus. Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte also heimzahlen. Die zweite Möglichkeit wäre, und die kennt ihr vielleicht auch aus verschiedenen Konfliktbewältigungsseminaren, ne? Ich habe auf der einen Seite immer, wenn ich so einen Konflikt bewältigen will, die Beziehung. Das wäre so die Beziehungsachse. Und auf der anderen Seite die Sache. Und je nachdem, wo es bei dem Konflikt drum geht, habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich wenig Wert auf meine Beziehung lege und mir die Sache auch nicht ganz so wichtig ist, dann werde ich darauf reagieren, indem ich mich einfach zurückziehe. Mach du doch, was du denkst, es ist mir eigentlich egal. Das wäre so eine Möglichkeit. Die andere Form, wenn ich sage, ach, die Beziehung ist mir schon wichtig, aber die Sache ist mir nicht ganz so wichtig, dann werde ich darauf reagieren, indem ich im Grunde genommen dem anderen nachgebe und mache das willentlich und gern. Dann kann es natürlich auch sein, dass ich in einer Situation sage, nö, hier lege ich es jetzt mal auf Gewinnen an. Mein Partner soll mal sehen, dass ich recht habe. Und das ziehe ich jetzt durch und das werde ich auch durchbekommen. Viele bevorzugen dann, weil sie sagen, naja, es ist ja alles nicht, wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Wir nehmen so ein bisschen die Mitte, wir schließen einen Kompromiss. Sie will gern an die See, sich dort an den Strand legen und baden. Er will gern in die Berge ordentlich klettern. Machen wir einen Kompromiss, fahren wir an den See in die Mittelgebirge. Ne, da kann man zwar nicht klettern, baden macht auch nicht wirklich Spaß, aber Kompromiss. Man kann das Ganze natürlich auch anders machen, indem man es auf die Königsdisziplin anlegt, nämlich die Zusammenarbeit. Ich versuche es hinzubekommen, dass ich mit dem anderen zusammenarbeite. Wir machen einfach 2 Wochen Urlaub. Eine Woche fahren wir an die See und ich freue mich, dass meine Frau richtig Spaß am Baden hat. Leg mich daneben und habe einfach Spaß, dass sie Spaß hat. Und dann fahren wir anschließend eine Woche in die Berge. Sie hechelt hinter mir her, wir klettern und sie hat beim Hecheln Spaß, dass ich Spaß habe. Zusammenarbeit. Eine Woche lang hat jeder den anderen eine Woche lang, kommt, also 2 Wochen lang hat jeder den anderen und eine Woche lang hat zusätzlich jeder noch seinen Spaß und kommt auf seine Kosten. Und eine Woche lang kann ich mich darin einüben, meine Freude daran zu haben, dass mein Partner Freude hat. Und das ist so ein bisschen was, was zu dem vergebenden Lebensstil dazugehört. Mich zurücknehmen können. Freude daran haben, dass der andere Freude hat. Mir macht das inzwischen ganz viel Freude. Freude zu haben, wenn meine Frau Freude hat. Das ist, muss man aber, merke ich bei mir, ich bin da längst noch nicht fertig, immer wieder neu üben und immer wieder neu drangehen. Also ich könnte, um bei unserer Frage zu bleiben, Vergebung, warum, hatten wir gesagt, ich könnte ja auch anders reagieren, ich könnte heimzahlen. Die zweite Möglichkeit ist, ich könnte mich auch zurückziehen. Ich könnte also einfach laute oder leise schmollen, könnte meinen Unmut in mich hineinfressen. Ist auch eine Möglichkeit. Aber früher haben wir unseren Kindern immer gesagt, esst auf, sonst gibt es kein schönes Wetter. Heute haben wir viel zu viele dicke Kinder und Klimaerwärmung. Also das war kein guter Tipp. Aber ich glaube, das ist auch für die Ehe nicht gut, wenn wir still unseren Kummerspeck anfuttern und dann so im Stillen unser Ehe- und Beziehungsklima anheizen. Ich glaube, das ist keine gute Lösung. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat an dieser Stelle tatsächlich mal eine Alternative gelebt. Und ich glaube, daran wird deutlich, warum Vergebung tatsächlich ein Weg ist, der viel, viel sinnvoller ist als die anderen Möglichkeiten. Er ebnet uns letztlich den Weg zur Zusammenarbeit. Jesus, der Sohn Gottes, hat diese Alternative gelebt. Er wurde ja völlig zu Unrecht ganz fürchterlich gequält und schließlich auch verspottet und gekreuzigt. So wie ihr mir vorsitzt, ist euch zumindest der letzte Teil in eurer Beziehung bisher erspart geblieben. Sonst könntet ihr ja nicht hier sein. Jesus hing damals am Kreuz und er hatte verschiedene Möglichkeiten gehabt, auf das Unrecht zu reagieren, das ihm angetan wurde. Er hätte jetzt allen Grund gehabt, dort am Kreuz Hasstriraden vom Kreuz runter auf die Leute loszulassen. Ihr Schweine, ich habe euch nie was getan, wieso kreuzigt ihr mich? Wäre eine Möglichkeit gewesen. Er hätte es auf Gewinnen anlegen können. Mal eben eine Legion Engel geholt und die hätten die alle platt gemacht. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Er hätte auch vom Kreuz runtersteigen können, sich zurückziehen und sagen, macht euren Dreck alleine. Wenn ihr nicht wollt, also ich habe das nicht nötig. Bei mir im Himmel ist alles cool und locker. Also brauche ich da nicht. Hätte er auch machen können. Aber das hat er nicht gemacht. Sondern er hat vielmehr es auf Zusammenarbeit mit uns angelegt. Er wollte mit uns zusammen sein. Beziehung leben. Vergebung möglich machen. Und deswegen hat er mit seinem Tod und seiner Auferstehung die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Vergebung mit Gott und dadurch auch deutlich leichter Vergebung unter den Menschen möglich wird. Und deshalb machte Jesus das wohl Ungewöhnlichste, was ein Mensch in einer Situation machen kann. Er betete für die, die ihm Leid angetan haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat also inmitten des Unrechts Worte der Versöhnung gefunden. Jesus lebte Vergebung. Und vielleicht fragst du dich an der Stelle, klingt schon cool, kann man das lernen? Wenn du in diese Richtung wachsen möchtest, helfen dir vielleicht möglicherweise folgende Gedanken, dich in diese Richtung zu entwickeln. Das erste ist, glaube ich, dass man das, was man als Unrecht empfindet, mal versucht einzuordnen. Bei Bill Heibels in seinem Buch Einfach Leben, 10 Schritte zu einem aufgeräumten Leben, hat er so 3 Kategorien von Unrecht, was einem widerfahren kann. Wir gucken uns heute Abend nur die ersten beiden an. Die Kategorie 1 ist die Kategorie der kleinen Gemeinheiten. Um bei meinem eingangs erwähnten Beispiel zu bleiben, Schatz, wo kommst du denn jetzt erst her? Das kann man nun einmal in Kategorie 1, einmal in Kategorie 2 einordnen. Ich tue es mal in beides und fange mal mit Kategorie 1 an. Du kannst also darauf mit meiner ersten Facette als Handlungsoption reagieren. Dich über diesen Satz aufregen, dich als armes Opfer selbst bemitleiden. Schließlich hast du dich den ganzen Tag geplagt. Nicht nur dein Partner, du doch auch. Und jetzt bist du nach Hause gejagt, so schnell du konntest. Und ausgerechnet auf der Treppe, da begegnet dir noch ein Arbeitskollege. Und hilfsbereit wie du bist, hast du immer noch geholfen. Und deswegen bist du jetzt zu spät gekommen. Und dann wieder dieser Satz. Da könnte man sich auch aufregen. So eine Schweinerei. Du kannst dich als armes Opfer fühlen und dich zurückziehen und schmollen. Aber du musst das nicht. Du kannst auf dein Recht pochen und aus einer Mücke einen Elefant machen. Aber du musst das nicht. Du kannst auch erstmal selbstkritisch beten, Vater, vergib mir und rück mich zurecht, bevor ich nicht mehr weiß, was ich hier tue. Überhör doch vielleicht einfach diesen Satz erstmal. Sei großzügig. Denk dir, es wird schon einen Grund geben, warum es ein bisschen geladen ist. Ich muss da jetzt nicht drauf eingehen. Belasse dich nicht mit einer Kleinigkeit, vergib und mach das Beste aus der Situation. Schatz, tut mir leid, ich wurde aufgehalten, aber jetzt bin ich voll und ganz für dich da. Wie kann ich dich denn unterstützen? Paulus ermutigt uns in 1. Korinther 13, nicht nachtragend zu sein und uns nicht zum Zorn reizen zu lassen. Wenn Jesus in dir lebt, dann ist es möglich. Dann kannst du seine Liebe in dir groß werden lassen und großzügig über solche Dinge hinweggehen. Wisst ihr, was mir bei mir aufgefallen ist, wann ich das nicht kann? Bei mir sind das in der Regel 3 Gründe, wenn ich das nicht kann. Das Erste, wenn ich über solche Kleinigkeiten nicht großzügig hinweggehen kann, ist, dass ich überlastet bin. Wenn ich überlastet bin, bin ich leicht reizbar. Und dann reagiere ich natürlich auch gereizt. Und deswegen ist es am besten, wenn ich das bei mir wahrnehme, zu sagen, Uli, plan mal eine Pause. Lad mal wieder deine Batterien. Es ist Zeit. Du bist mal wieder sehr gereizt. Das andere Mal könnte es sein, dass mein dickes Ich mal wieder eine Diät braucht. Du bist für deinen Schatz ganz sicher Mr. Right, aber deswegen noch lange nicht Mr. Perfect. Auch du darfst lernen, dich an Absprachen zu halten. Ich beobachte, dass ich manchmal andere Absprachen wichtiger nehme als die zu Hause. Ich will ja immer helfen. Ich meine, ich bin auch Pastor. Stellt euch mal vor, ich würde nicht helfen. Geht doch gar nicht. Also, und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss die Welt retten. Das hat Jesus eigentlich schon längst getan. Ich weiß das auch, aber trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl. Und dann ist es gut, mir mal wieder bewusst zu machen, nee, du musst nicht der Ritter der Welt sein. Da gab es schon einen. Sondern guck, dass du verbindlich bist. Oder das Dritte ist, dass man sich natürlich auch schnell, oder dass ich mich schnell in solchen Situationen als das arme Opfer betrachte. Und ich immer sagen muss, Uli, mach nicht einen auf dicke Hose, sondern hab auch die Eier, dann deinen Kollegen oder den Menschen, mit denen du umgehst, zu sagen, du, ich habe heute Abend noch ein Date, da will ich pünktlich sein. Lieber Kollege, wir können morgen reden. Einfach auch mal den Mut zu haben, wirklich zu sagen, stopp, an der Stelle geht mir meine Beziehung mit meiner Frau vor. Ich glaube, es macht Sinn, in sich hineinzuhören und hineinzuspüren, ob eines dieser Hinweiszeichen vielleicht in so einer Situation bei euch, ob es das bei euch gibt und dass ihr deswegen nicht großzügig reagieren könnt auf solche Sätze. Aber wenn du deine inneren Batterien wieder geladen hast, dein Ego etwas abgespeckt hat und du mehr Verantwortung übernimmst, statt dich als Opfer zu fühlen, dann wirst du über solche harmlosen Ungerechtigkeiten, die wirst du locker handeln können und damit gut zurechtkommen. Aber es kann ja auch sein, dass so eine Situation für dich zur Kategorie 2 gehört, nämlich eine echte Verletzung ist. So war das bei mir. Das hat mich ziemlich getroffen. Was dann? Ich glaube, wir müssen dann einen Weg finden, auf dem wir damit am Ende befriedet leben können. Jesus hat uns diesen Weg ja vorgelebt, als er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat Vergebung gelebt und er blieb frei und heil. Und das, obwohl er am Kreuz hing. Aber wie kann man so frei und so heil werden? Jesus hat uns, wie ich denke, da fünf ganz hilfreiche Schritte mit auf den Weg gegeben. Du kannst sie in Matthäus 18, Vers 15 nachlesen. Wenn dein Bruder, in dem Fall, wenn dein Ehepartner ein Unrecht begangen hat gegen dich, dann geh hin, stell sie unter vier Augen zur Rede. Und wenn er oder sie mit sich reden lässt, dann hast du deinen Partner zurückgewonnen. Erster Schritt, geh. Wenn was vorgefallen ist, kann ich natürlich immer sagen, also da muss jetzt der andere sich bei mir entschuldigen. Also das ist doch klar, der andere ist doch schuld, nicht ich. Und wer schuld ist, muss sich entschuldigen. Also der erste Schritt liegt beim anderen. Und du hast objektiv betrachtet sogar recht. Nur es nützt dir nichts. Wenn der andere das nicht so sieht und nicht so begreift, wird er niemals diesen ersten Schritt gehen. Warum sollte er? Er ist sich ja gar keiner Schuld bewusst. Oder er ist sich der Schuld bewusst, aber es ist ihm egal an der Stelle. Für ihn Kategorie 1, komm, kann man drüber weggehen, hab dich dazu. Also ist es wichtig, dass du das Problem angehst, dass du auf den anderen zugehen willst. Du willst heil und frei werden. Also warte nicht auf den anderen, sondern geh und mach du den ersten Schritt. Ganz egal, ob du die Situation verschuldet hast oder nicht. Du wirst sie nicht loswerden, wenn du nicht den ersten Schritt gehst. Zweiter Schritt, geh ganz allein. Jesus sagt, geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Warte nicht erst lange, sondern mach das gleich. Geh auf den anderen zu und sag ihm, du, da gibt's eine Sache, die möchte ich gern mit dir besprechen. Eine schnelle und direkte Reaktion in einem liebevollen und ruhigen Ton schafft Offenheit und Vertrauen beim anderen. Stell dir mal vor, du würdest ihm sagen, du, es gibt da ein Problem zwischen dir und mir und ich habe jetzt schon mit allen meinen Freunden drüber gesprochen und die alle sagen, ich habe recht. Du musst was ändern. Ja. Da wird nichts passieren. Das wird dich so, das mag ja alles sein, ne? Die können dir auch, du hast auch recht. Wie gesagt, objektiv kann das alles stimmen. Aber es wird dich nicht weiterbringen in der Situation. Der andere wird einfach dicht machen. Du entziehst dir damit letztlich das Vertrauen für dieses Gespräch. Und darum, wart nicht, bis ordentlich Druck auf dem Kessel ist, sondern wenn dir die Situation bewusst wird, geh und klär das gleich unter vier Augen. Dritter Schritt, geh hin, um dich mit dem anderen zu versöhnen. Jesus sagt, die Absicht muss klar sein. Ich will nicht gewinnen. Ich will wieder mit meinem Partner zusammenarbeiten. Ich will ihn für mich gewinnen. Ich muss nicht die einzelne Schlacht gewinnen, sondern ich will den Krieg gewinnen. Nämlich, dass wir zusammenbleiben. Den Krieg gegen das Böse. Gegen das, was dazwischen uns getreten ist. Wenn du mit anderen Motiven zum anderen hingehst, wenn du indirekt ihm doch davon überzeugen willst, du hast recht, er liegt falsch, dann wird das im Lauf des Gespräches nonverbal deutlich werden. Sowas riechen wir alle auf Kilometer Entfernung. Sondern es muss ihm darum gehen, und das muss dein Herz sein, dass du sagst, ich möchte den anderen wieder für mich gewinnen. Ich möchte, dass diese Sache, die dazwischen uns steht, wegkommt, uns verlässt. Und dass wir wieder so richtig dick zusammenkommen. Manchmal wirst du vielleicht im ersten Anlauf das Ziel nicht erreichen. Vielleicht wimmelt der andere dich ab. Er spielt die Situation herunter. Und dann bleibt dir nur noch mal deutlich darauf hinzuweisen, dass er dir wirklich wehgetan hat und dass das für dich keine Kleinigkeit ist. Aber verlier auch dabei nie dein Ziel aus dem Auge. Du willst frei und heil werden und du willst Versöhnung mit dem anderen. Nicht gegen ihn, und nicht ohne ihn, sondern ihn gewinnen. Und darum eben auch ein vierter Schritt, geh gleich. Vielleicht kennt der ein oder andere die Passage aus Matthäus 5, wo es heißt, wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester, dein Ehepartner etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Nun, wir bringen heute keine Opfer mehr im Gottesdienst, wir feiern anders Gottesdienst, aber das eine Moment ist mir hier wieder neu wichtig geworden. Wichtiger als alles andere in dieser Welt, als die frömmste Übung oder was du auch noch so Wichtiges zu tun hast, ist die Versöhnung. Dass du in einer versöhnten Beziehung mit dem liebsten Menschen bist. Und darum lass alles andere einfach stehen und mach das gleich. Der Punkt ist, wenn du es nicht tust, geht es doch innerlich mit dir. Du fängst dann an, irgendwann kriegst du es flattern und sagst, ah, ich will das nicht, eigentlich will ich es ja nicht anders. Ach, eigentlich war es auch gar nicht so schlimm und ich will mich mal nicht so haben. Und dann fängt das innere Diskutieren an und es bleibt aber irgendein Rest immer, egal wie lange du diskutierst mit dir. Und dann kommt die nächste Situation und du machst das wieder und da bleibt wieder ein Rest. Und so entsteht immer mehr Druck im Kessel und irgendwann hält der Kessel das nicht mehr aus. Also geh gleich. Und vielleicht, wenn du jetzt so hier sitzt, fallen dir Situationen ein, wo du sagst, stimmt, da war was. Jetzt erinnere ich mich daran. Und deswegen verdattel dein Leben nicht, sondern klär das jetzt gleich. Wir machen jetzt einfach Pause. Wenn dir da Sachen eingefallen sind, nutz einfach die nächsten Minuten und klär das mit deinem Partner. Ihr seid ja heute Abend zusammen hier. Wenn du allein hier bist, überleg, was ist da? Und wenn ich nach Hause komme, werde ich das gleich angehen. Wir nehmen uns einfach einige Minuten Zeit, also 10 Minuten auf jeden Fall, um über solche Dinge einfach paarweise zu sprechen, wie der Abend auch heißt. Ich wollte einfach nur noch so ein paar Impulse setzen und dann kommt ihr danach auf das Blatt. Wir haben nur einfach die Pause genutzt, die Blätter schon mal zu verteilen. Die braucht ihr jetzt noch nicht. Könnt ihr gleich ganz in Ruhe euch anschauen. Ich wollte euch noch diesen 5. Schritt mit auf den Weg geben. Nämlich dieser 5. Schritt, der heißt einfach lass los. Lass los. Manchmal ist es ja so, dass du alles richtig gemacht hast. Du bist gleich gegangen. Deine Absicht stimmte. Du wolltest wirklich hier zur Zusammenarbeit kommen. Du wolltest, dass eure Beziehung wieder intakt ist und dass ihr vorbehaltlos aufeinander zugehen könnt. Du bist vielleicht im ersten Versuch erfolglos gewesen, hast dich vielleicht tatsächlich an der Stelle dann mal einem guten Freund oder einem Seelsorger anvertraut und hast gesagt, du, so habe ich das gemacht, ich war nicht erfolgreich, was kann ich besser machen? Hast es nochmal versucht, vielleicht sogar ein drittes Mal versucht? Aber der andere will einfach nicht. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, wie gehen wir dann damit um? Muss uns das jetzt lebenslang belasten, bis dass der Tod uns von dieser Welt scheidet? Oder ist das das Ende der Beziehung? Müssen wir auseinandergehen? Paulus sagt mal, soweit es möglich ist und auf euch ankommt, soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Aber du hast den anderen nicht in der Hand. Du kannst nur von dir ausgehen. Nur du kannst von dir aus die Brücke bereiten. Ob der andere drüber geht, das musst du dem anderen überlassen. Und deswegen, wenn du das alles getan hast, dann empfehle ich dir einfach, lass los. Lass los. Versuch nicht, das auf Biegen und Brechen doch noch irgendwie durchzusetzen, sondern lass es einfach los. Wenn du noch nicht sicher bist, ob du wirklich alles getan hast, unternimm vielleicht noch mal einen letzten Versuch. Aber wenn der andere nicht will, dann darfst du auch loslassen und dir sagen, es gibt einen Vater im Himmel, der da ist. Es gibt Jesus, der da ist. Und er geht dem anderen nach. Und du darfst ihn im Gebet auch mit dieser Sache einfach Jesus überlassen. Und darfst ihn an Jesus abgeben und diese Sache einfach innerlich loslassen und heil werden. Du darfst vielleicht so beten, Herr, meine Botschaft kommt nicht an. Mein Partner will sie einfach nicht hören. Aber ich will ihn nicht verlieren. Und deswegen werde ich jetzt nicht immer und immer wieder nachsetzen. Aber du kannst an ihm arbeiten. Du bist der Vater im Himmel, der jeden einzelnen Tag und jeden einzelnen Menschen kennt. Und du kannst ihn damit wieder konfrontieren. Und ich will warten, bis du das tust. Manchmal hilft es dann auch mit ein bisschen Abstand zur Situation, dann es doch nochmal anzusprechen. Als ich meiner Frau einmal in einem ruhigen Moment sagte, wie es mir mit diesem Satz geht, dann hat sie plötzlich damit aufgehört. Und wenn er ihr mal rausrutscht, dann ist das in der Regel ein Signal an mich, dass ich sofort verstehe. Weil ich dann weiß, mein dickes Ich braucht mal wieder eine Diät. Ich war mal wieder so beschäftigt, die Welt zu retten, dass ich meine eigene Frau übersehen und vergessen habe, pünktlich nach Hause zu kommen. Und ich glaube, so können wir Stück für Stück miteinander lernen, von uns ein Stück wegzusehen und hin auf den anderen zu sehen, und dabei versöhnt und vergebend zu leben. Mich leiten in der letzten Zeit 3 Dinge. Und die halte ich für unabdingbar, wenn ich diesen vergebenden Lebensstil mir aneignen will. Das erste 2 sind Fragen. Die erste Frage lautet schlicht und ergreifend, bei allem, was ich mache, frage ich mich mittlerweile, warum? Warum will ich das? Warum? Warum will ich eigentlich das, was ich jetzt will? Wieso ist mir das so wichtig? Und oft komme ich an den Punkt, dass ich dann sage, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Wenn ich ehrlich bin, so nötig brauche ich das da gar nicht. Warum will ich mich durchsetzen? Warum will ich Recht haben? Was habe ich eigentlich davon, wenn ich mich jetzt durchsetze und Recht habe? Die zweite Frage lautet, warum nicht? Warum darf denn nicht mein Schatz Recht haben? Warum darf sie denn nicht ihren Willen bekommen? Warum eigentlich nicht? Und das schafft mir unheimlich viel Freiraum. Und es befreit mein Denken. Ich habe dadurch meinen Horizont schon wesentlich erweitern dürfen. Bin noch längst nicht am Ziel. Habe immer noch dieses Egoistenschwein in mir. Manchmal kommt das hoch. Aber es hilft mir, immer freier zu werden. Und einfach auch in den verschiedensten Beziehungen, in denen ich lebe, ist meine erste Frage eigentlich immer, wenn ich etwas von außen an mir herangetragen wird, warum eigentlich nicht? Was spricht denn dagegen, dass wir das machen? Was spricht dagegen, dass ich meinem Ehepartner diese Freiheit, diesen Raum gestatte? Es mag ja gute Gründe geben, dann kann man drüber reden. Aber manchmal ist es auch eigentlich nur, weil ich das so will. Und das ist als Begründung ein bisschen wenig. Also, warum nicht? Warum darf der andere nicht Recht haben? Warum können wir es nicht so machen, wie es der andere vorschlägt? Was spricht wirklich dagegen? Und das Dritte ist dieser Perspektivwechsel. Dass ich mich frage, was gewinne ich, wenn ich jetzt nachgebe? Statt zu fragen, was verliere ich, wenn ich jetzt nachgebe? Was gewinne ich eigentlich, wenn ich nachgebe? Statt, was verliere ich, wenn ich nachgebe? Wir sind irgendwie alle so angstgeleitet, dass wir immer Angst haben, wenn wir dem anderen was zugestehen, könnten wir selber zu kurz kommen. Das ist aber eigentlich ein Armutszeugnis an uns selbst. Wer aus dem Vollen schöpfen kann, kann geben. Und kann immer wieder auch sagen, warum nicht? Und kann dahin schauen, was ich denn gewinne, wenn ich jetzt dem anderen nachgebe. Und muss nicht ängstlich fragen, was verliere ich, wenn ich jetzt dem anderen nachgebe? Einfach mal also drei Impulse für einen Lebensstil vergebend leben. Ich möchte euch einfach jetzt noch Zeit geben, so eine knappe halbe Stunde, zu einem Austausch mit deinem Partner. Teil doch deinem Partner mit, welche seiner ihrer Sätze dir wehtut. Dass ihr da vielleicht nochmal Fortsetzung macht. Eben habe ich euch gebeten, das im Stillen jeder für sich zu machen. Jetzt vielleicht mal dem anderen auch zu sagen, du, als ich vorhin darüber nachgedacht habe, dieser und jener Satz, wenn ich ehrlich bin, der ist Kategorie 2. Der tut mir weh. Und erklär doch auch deinem Partner, warum das so ist. Und fang doch mal an nachzuspüren, was da vielleicht auch im Hintergrund steht. Manchmal reagieren wir vordergründig, weil in uns Sachen sind, die uns irgendwie antreiben, beschäftigen, die wir irgendwo aus einer anderen Situation mitgenommen haben, die uns deswegen noch verletzt. Einfach dem mal nachzuspüren. Was könnte dahinter noch bei dir mitschwingen? Und dann umgekehrt, dass der, der diesen Satz dir gesagt hat, dann mal erklärt, der Partner, warum er diese Sätze gebraucht. Was ihn dazu bewegt. Bei meiner Frau war das Signal, du nimmst die anderen wichtiger als mich. Denn bei denen bist du pünktlich, bei mir nicht. Ist das, wo ich das Licht, in dem ich bei meiner Frau stehen möchte? Ich nicht. Seitdem, ich bin echt kein Handymensch, aber seitdem ist das Handy mein ständiger Begleiter, damit, wenn es vorkommt, ich zumindest vorher anrufen kann noch und kann sagen, du, es wird so viele Minuten später. Das ist, was ich daraus gelernt habe. Warum gebrauchst du diese Sätze? Und was bewegt dich dazu? Und wie sieht es in dir aus, wenn du mir diesen Satz entgegenhaust? Und dann kann man das vielleicht auch noch so ein bisschen erweitern. Vielleicht sind es bei dir gar nicht einzelne Sätze, sondern bestimmte Situationen, die dich verletzt haben. Oder es ist vielleicht eine bestimmte Haltung bei deinem Partner, der dir einfach Mühe macht oder mit der dir immer wieder wehtut. Sprech doch darüber, was das denn ist und warum das so ist. Und auch da, was da im Hintergrund mitschwingen könnte. Und ich bitte euch bei beidem, sprecht bitte als Ich-Botschaft. Ihr kennt das bestimmt, ne? Also in Ich-Sätzen. Mir ist das so gegangen, ich empfinde dich so. Und sagt nicht, du bist so, du sagst das immer so und du denkst, das wisst ihr ja gar nicht. Sondern sprecht von euch, wie das bei euch ankommt. Mir tut das weh, als du neulich diesen Satz gesagt hast. Oder mir tut diese Haltung weh. Das und das ist mein Grund. Sprecht also in Ich-Botschaften. Und bittet einander, wenn Dinge klar werden, um Vergebung. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, ich habe meine Mutter niemals sagen hören, es tut mir leid. Die hatte immer recht. Und wenn sie nicht recht hat, hat sie nichts gesagt. Schade, oder? Es ist so wichtig und eigentlich so leicht zu sagen, es tut mir wirklich von Herzen leid. Und es ist so befreiend, wenn der andere sagt, ich danke dir. Und jetzt ist es auch gut. Und ich werde es auch nicht wieder hochholen. Ich habe es dir vergeben und damit ist es jetzt auch wirklich gut. Wenn die Sache immer wieder vorkommt, darf man sicherlich auch mal sagen, gell, das ist schon ein bisschen ein Muster, wir müssten mal grundsätzlich dran. Das ist okay. Aber nicht immer wieder Sachen aufwärmen und hochholen. Sondern was vergeben ist, ist vergeben. Vielleicht in euch noch nicht vergessen, aber es ist vergeben und darum sollte man es dem anderen nicht immer wieder aufs Butterbrot schmieren. Und als letztes könnt ihr vielleicht auch dann noch überlegen, gibt es irgendwelche Vorkehrungen oder Maßnahmen, die ihr treffen könnt und die euch an dieser Stelle zukünftig helfen werden. Vielleicht mal so viel. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt jetzt so knapp 25 Minuten Zeit, einfach nochmal über diese Fragen mit eurem Partner zu sprechen.
Schön, dass ihr immer noch so in Gesprächen seid. Ihr könnt das auch gleich fortsetzen. Ich will euch nicht rausschmeißen, aber ich würde den Abend offiziell gern beenden wollen. Schön, dass ihr da wart. Schön, Uli, dass du in das Thema mit so hineingenommen hast, mit vielen ganz praktischen Fragen. Als allerletztes möchte ich mit euch noch beten. Ich möchte Gott Danke sagen für den Abend und möchte euch und eure Ehen gerne unter den Segen Gottes stellen und dann könnt ihr gerne noch sitzen bleiben, miteinander Gespräche fortführen, noch was zu trinken nehmen oder ganz entspannt dann nach Hause gehen, so wie ihr das wollt. Vater, ich danke dir, dass wir diesen Abend hatten. Danke, dass du da bist und dass wir auch mit unseren Ärger, den wir manchmal in unseren Beziehungen vielleicht erleben, zu dir kommen können, dass du unsere Unterschiedlichkeit siehst. Danke, dass du unsere Ehen segnen willst. Ich bitte dich ganz sehr darum und ich bitte dich um deinen Segen für diesen Abend und die Nacht. Geh bitte mit uns und danke, dass wir wissen, du bist auch morgen wieder da und gehst mit uns. Amen. Dann wünsche